Jeremia 29. Jeremia 29. Es war die erste Deportation, Wegführung von Bürgern aus Jerusalem, nachdem die Stadt erobert war, nach Babel. Dies sind die Worte des Briefs, den der Prophet Jeremia von Jerusalem sandte an den Rest der Ältesten, die weggeführt waren, an die Priester und Propheten und an das ganze Volk, das Nebukadnezar von Jerusalem nach Babel weggeführt hatte. Und jetzt von Vers 4 bis Vers 14. So spricht der Herr Zebaoth, der Gott Israels, zu den Weggeführten, die ich von Jerusalem nach Babel habe wegführen lassen. Baut Häuser und wohnt darin, pflanzt Gärten und esst ihre Früchte. Verstehen Sie, die dort in die Gefangenschaft geführten dachten, das ist ja nur für kurze Zeit. Morgen sind wir wieder daheim, oder wie heißt es? An Weihnachten sind wir wieder daheim. Also es ist nur ganz kurz, es lohnt gar nicht, sich dort sesshaft zu machen. Aber Gott sagt, macht euch nur sesshaft. Nehmt euch Frauen und zeugt Söhne und Töchter, nehmt für eure Söhne Frauen und gebt eure Töchter Männern, dass sie Söhne und Töchter gebären. Mehret euch dort, dass ihr nicht weniger werdet, sucht der Stadt Bestes. Obwohl es sich um Babel handelt. Sucht der Stadt Bestes, dahin ich euch habe wegführen lassen und betet für sie, für Babel, zum Herrn. Denn wenn ihr's wohl geht, so geht's euch auch wohl. Denn so spricht der Herr Zebaoth, der Gott Israels, lasst euch durch die Propheten, die bei euch sind, und durch die Wahrsager nicht betrügen und hört nicht auf die Träume, die sie träumen. Denn sie weissagen euch Lüge in meinem Namen. Ich habe sie nicht gesandt, spricht der Herr. Denn so spricht der Herr, wenn für Babel 70 Jahre voll sind, so will ich euch heimsuchen und will mein gnädiges Wort an euch erfüllen, dass ich euch wieder an diesen Ort bringe. Denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe das Ende, das ihr wartet. Und ihr werdet mich anrufen und hingehen und mich bitten und ich will euch erhören. Ihr werdet mich suchen und finden, denn wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Und will eure Gefangenschaft wenden und euch sammeln aus allen Völkern und von allen Orten, wohin ich euch verstoßen habe, spricht der Herr, und will euch wieder an diesen Ort bringen, von wo ich euch habe wegführen lassen. Herr, hilf uns zur rechten Stellung, auch in der Welt, in der wir leben. Amen. Dieser Tage fielen mir wieder Sätze in der Zeitung auf, dass da hohe kirchliche Würdenträger gesagt haben, wir müssen in die Welt hinein. Wir können doch uns nicht nur ums Gemeindeleben kümmern. Es geht doch um die Welt. Ich habe die Zeitung weggelegt und dachte, irgendetwas stimmt doch nicht. Da sitzen hohe kirchliche Würdenträger mit hohen Krägen, schwarzem Habit. Wie geht denn das? Wie kommen denn die Leute in die Welt? Ist nicht so, dass Gott schon lange in der Welt seine Leute hat. Wäre es nicht besser gewesen, dass die gesagt hätten, ich möchte einmal sehen, wo haben wir bewährte Christen im blauen Anton? Wo sitzen Christen, die Jesus dienen am Schreibtisch? Oder in den Parlamenten. Das klingt ganz gut, das Schlagwort, in die Welt hinein. Würde ja jetzt bedeuten, dass ich von der Kanzel runtertrete und dass wir einen Gewerkschaftsführer holen und dann soll der über seine Probleme mit der neuen Heimat reden. Und dann sprechen wir hier über das Ozonloch und über die Steuerreform und über Parteiengezänk und über den Katalysator. Wie ist denn das? Wie geht denn das in die Welt hinein? Wenn Sie noch einmal sehen, was Gottes Wort sagt, und wir wollen zuerst mal hören, was Gottes Wort sagt, höre du auf die Stimme Gottes. Das wollen wir jetzt tun. Und nichts anderes als das. Wir wollen nicht die Stimme der Welt hören. Wir wollen jetzt nur die Stimme Gottes hören. Aufgabe im Gottesdienst. Das lassen wir uns nicht verschieben. Aber wir merken, Gott schickt uns dann alle wieder hinaus. Und wenn ich sie so ansaue, dann denke ich, das hat Gott wunderbar in seiner Regie gesteuert. Sie sind überall in der Welt. Gibt es einen von Ihnen, der nicht mit beiden Füßen in der Welt steht? Oh, sie kaufen ganz tüchtig ein und sie verdienen gut und sie arbeiten fleißig. Da hat es welche, die sind in den Direktionsetagen, andere, die sind in Büros, wieder andere, die sind in den Krankenhäusern, da hat es Pädagogen, da hat es Schüler, da hat es Leute, die als Sekretärinnen tätig sind, Leute, die in der Wissenschaft sich betätigen, da hat es Leute, die musikalisch begabt sind. Wir sind doch überall in der Welt. Jetzt müssen wir nur aufpassen, dass wir das eine und das andere unterscheiden. Nicht der Gottesdienst soll Babel werden, sondern im Gottesdienst wollen wir auf Gott hören, damit wir dann draußen, wo wir in Babel leben, in der Welt, Gott richtig dienen können. Und mir tut das leid, dass jetzt schon Jahrzehnte das in einem fortgeht. Dass man Christen verwirrt mit der gut gemeinten Parole, wir wollen in die Welt. Und das wird meist von Funktionären der Kirche gesagt, wo doch die Gläubigen schon lange in der Welt leben und Gott dienen. Wir wollen auf Gott hören und dann wissen, was ist unser Platz in der Welt? Wie können wir dort ihm dienen? Mein erster Punkt, der uns zugewiesene Platz. Der uns zugewiesene Platz. Die damals nach Babel deportierten Ältesten, die haben sich schlecht damit abgefunden. Wir sollen dort leben in Babel. Es hat sich um 7000 Grundbesitzer und 1000 Metallfacharbeiter gehandelt, die dort nötig waren für die Industrie Babels. Und die haben darunter gelitten. Die sagen, das ist doch eigentlich für uns keine befriedigende Beschäftigung. Ich weiß, dass viele Christen heute ganz ähnliche Gedanken haben. Die sagen, müsste ich eigentlich nicht in den vollzeitlichen Dienst treten? Ist das nicht das Eigentliche, wenn man hauptamtlich Gott dient? Ist ja schön, wenn einer in die Bibelschule geht, aber wenn einer das nur noch tut, weil er seinen irdischen Aufgaben flüchtet, dann ist was falsch. Wir sollten wieder merken, wo hat uns Gott eigentlich hingestellt? Bei diesen Deportierten in Babel waren viele Prediger, die haben bei ihnen fortwährend Träume erzählt. Das sind ja so ideologische Gedankenspiele. Die haben gesagt, bald geht's wieder zurück nach Jerusalem. Und Jerusalem war der Ort der Gegenwart Gottes. Da kann man Tag und Nacht im Tempel sitzen und Gott preisen und die Lobgesänge erschallen dort. Und Jeremia, der das Sprachrohr Gottes ist als Prophet, holt sie zurück und sagt, nein, ihr müsst in Babel bleiben. Das ist der Weg Gottes. Es ist nicht leicht, in Babel zu leben, weil es weit weg ist von Gott. War für mich ein Schock, wie ich nach meinem Abitur am Samstag das mündliche, am Montag bei Daimler-Benz in der Gesenkschmiede begonnen habe. Mensch, da weht ein Wind. Wenn man da als Christ leben will, die Gesprächsthemen, das ist ja erschütternd, wenn man aus einem behüteten Haus kommt. Und sie werden sagen, du hast noch Ahnungen, wie es bei uns zugeht, was da für Praktiken herrschen. Da ist nur Babel das richtige Wort dafür. Kann man denn da überhaupt noch Christ sein? Da kann man träumen von Jerusalem und von den Liedern, die man singt. Heute wollen wir es hören, dass uns Gottes Wort dorthin weist, geh du hin an deine Aufgaben, da, wo Gott dich hingestellt hat. Er hat einen Platz für dich und das ist die Arbeit. Ich bedauere es sehr, dass heute in den kirchlichen Diskussionen man so viel redet über eine völlige ideale Neugestaltung der Welt. Es ist ja schön, wenn man solche Sandkastenspiele macht, wie man eine neue Weltwirtschaftsordnung verwirklichen kann. Was uns nur daran stört, ist, dass es ideologische Träume sind, die ja gar nichts gemein haben mit der harten Wirklichkeit dieser Welt. Und Sie finden solche Dinge in der Bibel, im Wort Gottes, nie. Da wird eine ungerechte Welt mit all ihren Fehlern und Mängeln wird genommen und gesagt, da musst du leben. Die wird gar nicht ideal. Und mir tut das so weh, dass heute im Zeichen des Christentums jungen Leuten so getan wird, als gäbe es eine vollkommene Demokratie. Wir haben die beste, die die deutsche Volksgeschichte je gehabt hat. Ob sie viel idealer werden wird, wir wollen daran arbeiten, aber wir wollen wissen, jede menschliche Ordnung hat viel Ungerechtigkeit in sich. Jede. Jede Wirtschaftsordnung hat viel Ungerechtigkeit an sich. Wir wollen das Unrecht so weit als möglich verkleinern, aber wir werden es nie wegbringen. Es hat gar keinen Wert, dauernd über ideale Ordnungen zu reden. Geh du an deinen Platz und diene Gott dort. Es wird sogar gesagt, ihr dürft euch wohnlich dort machen, ihr dürft euch einrichten, heiratet, dürft Kinder bekommen, Familien gründen. Sucht der Stadt Bestes dorthin, ihr gesandt seid. Schaut, dass es eurer Firma gut geht, dass der Handel läuft. Ist nicht schlecht, wenn es Profit gibt, nach der Bibel jedenfalls nicht. Guckt, wie ihr es verwendet, welchen Sinn das hat. Guckt, dass das Beste dabei herauskommt und prüft das. Über dem Diskutieren nach der gerechten Ordnung heute kommt auch immer das dann zu kurz. Dass zu allen Weltzeiten waren es Einzelne, die in Unrechtsstrukturen für Gott gewirkt haben. Und Gott hat sie gebraucht als seine Werkzeuge. Denken Sie mal an den Josef in Ägypten. Er hat sich nicht lang aufgehalten, das ganze System der ägyptischen Verwaltung nochmal neu zu ordnen, aber er hat als Einzelner sich von Gott leiten und führen lassen. Und das hat heute Bedeutung, wenn Sie so in diese Welt hineingehen. Dazu macht uns Gottes Wort Mut. Oder ich denke an den Daniel. Der lebte ja gerade in Babel. Für ihn war es ganz klar, dass er sich nie unter gottlose Gesetze geben konnte. Also wo sein Glaube behindert war, er war im Gewissen sehr sensibel. Was ist recht vor Gott und was ist nicht recht? Er hatte den Mut, als Einzelner auch gegen den Strom zu schwimmen. Das müssen Sie. Sie müssen Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und doch war er dort in Babel unentbehrlich, weil diese Welt Leute braucht, durch die Gott redet, die den Geist Gottes haben. Es gibt auch unter Christen, das hört man oft auch in diesen Diskussionen, einen gewissen Hochmut. Und der schleicht sich gerade in unseren häufig geführten Diskussionen so ein, als ob nur die Kirche das lösende Wort sagen könnte. Wie wirkt das eigentlich für die Parlamentarier? Meinen Sie wirklich, die Theologen, die manchmal da so harsche Sprüche bringen, die wüssten wirklich besser, was da gute Politik ist? Ich glaube nicht. Wir Christen sollten jeden Anspruch von uns überhaupt weglegen, als ob wir in allen Fragen auch der Wirtschaft überhaupt besser wüssten als die anderen, was recht ist. Ich bestreite es jedem Prediger auf der Kanzel, dass er besser weiß, wie Abrüstung geschieht als die anderen. Wie soll er es denn besser wissen? Lesen Sie es nochmal nach bei Daniel oder bei Josef. Wenn die gerufen wurden, damals von den Mächtigen, und dann sagte der König etwa zu Daniel, ich höre, du kannst Träume deuten, da sagt er, nee, ich nicht. Aber es ist ein Gott im Himmel. Es waren sehr demütige und bescheidene Leute, die nie der Meinung waren, sie wären mehr als die anderen. Sie wussten nur, dass Gott lebt und dass Gott Dinge uns offenbaren kann. Und so dürfen sie in die Welt hineingehen als Einzelne, dort wirken und wissen, Gott will auch durch mich manches anstoßen. Ich darf manches Mutiges sagen und manchen Dienst tun, einfach deshalb, weil Gott immer wieder Menschen beauftragt und in Dienst genommen hat. Sucht der Stadt Bestes, wohin ihr gesandt seid. Es ist Gottes Weg, in dieser Welt zu arbeiten. Redet nicht so viel über die Missgestalt dieser Welt, das wissen wir. Geht tüchtig an die Arbeit. Und so viel euch Gott schenkt, tut das Gute. Ihr habt Möglichkeiten dazu. Wirkt. Kein Platz in dieser Welt, wo ich nicht Gott dienen kann. Alle Aufgaben im weltlichen Dienst sind Gottes Platzanweisungen für uns. Und sie sind nie so, dass sie minderwertiger wären gegenüber anderen Diensten, etwa dem vollamtlichen Dienst im Reiche Gottes. Sondern das ist der Platz, wo Gott
sie hinstellt. Zweitens, was sollen wir tun? Was können wir denn tun? Wir haben gesagt, die Christen sind nicht die Lehrmeister. Ich habe den Eindruck, dass in diesen Tagen unheimlich viel Porzellan zerschlagen wird. Die Welt wird ja sehr enttäuscht werden, wenn sie merkt, die Christen, die schwätzen furchtbar viel vom Frieden und von Gerechtigkeit und von Bewahrung der Schöpfung, aber zu sagen haben sie am Ende auch nichts Neues. Was haben wir denn zu sagen? Jetzt lesen wir wieder, was da steht. Vers 7. Sucht der Stadt Bestes, dahin ich euch habe wegführen lassen, und betet für sie zum Herrn. Jetzt sind wir ganz überraschend, sagen, aber beten? Der größte Dienst, den sie tun können, sind nicht ihre weisen Durchblicke, sondern ist ihr Gebet. Auch an ihrem Arbeitsplatz. Da, wo sie in der Fabrik oder im Büro mitschaffen. Da, wo sie in ein Team hineingestellt sind. Warum war denn der Daniel seinerzeit in so achtbare Stellung gerutscht? Warum? Gott gab ihm Weisheit mehr als allen anderen, weil er ein Beter war. Es kann allein durchs Gebet kommen. Wer hat denn das uns eingeredet, als ob die Christenheit heute einfach bloß, weil sie so fromm damit in die Welt blickt, neue durchbrechende Erkenntnisse hätte, als Beter. Wir wollen beten für eine Welt in der Krise. Und das ist in der Tat wahr. Unsere Welt, die ist eine Welt unterm Fluch Gottes, unterm Zorn Gottes. Steht schon im Römerbrief. In unserer Welt, da sind viele Dinge durcheinander. Und das ist aufreibend, wenn man dort Gott dienen will. Sie sind hineingestellt, da werden Sie schon morgen früh, kaum fangen Sie an, nicht wissen, was Sie machen sollen. Das Geschlecht schlägt über Ihrem Kopf zusammen, sagen, ich weiß nicht. Dann sagen Sie Ihrer Sekretärin, ich will mal 5 Minuten nicht gestört sein. Bloß weil Sie beten. Das bringen Sie sonst auch manchmal fertig. Und dann kann Gott Ihnen Vollmacht und Weisheit schenken. Dann bleiben sie auch demütig und bescheiden und wissen, dass es nicht von ihnen kommt, sondern dass das eigentlich wichtig ist, dass Gott uns erst seinen Geist geben muss für die Aufgaben. Über diesen Abschnitt, Jeremia 29, wird ja oft gesprochen und er wird oft herangeführt, gerade um jede politische Aktivität der Christen zu begründen. Parteipolitik getrieben wird auch von den Kanzeln. Ich würde meinen, es ist bei jedem Bibelabschnitt die Nagelprobe. Bei jedem Bibelabschnitt, Alten und Neuen Testaments, ob er uns irgendwie zu Jesus führt und nicht zur Parteipolitik. Führt dieser Abschnitt zu Jesus hin? Wenn ich nur einen Teil rausnehme, suche der Stadt Bestes, da kann ich über alles predigen. Über den Umbau des Gillesberges und über neue Straßenbahnlinien und so, such der Stadt Bestes. Wenn ich aber sage, wo ist Christus drin in diesem Abschnitt? Sehr wichtig, weil Jesus sagt, die Schrift ist die von mir zeuget. Die Schrift, das ist die Bibel des Alten Testaments, sie deutet immer auf Jesus hin. Wo deutet sie denn auf Jesus hin? Was hat denn Jesus getan, als er Fleisch wurde, als der ewige Gottessohn? Der kam ja in die Welt und er suchte der Stadt Bestes. Er ging in die Häuser, ging zu den Zöllnern, hat nicht lange Programme zur Erneuerung der Welt gemacht, hat gedient, hat den Trauernden gesehen, den Einsamen, voll Liebe und Zuwendung. Und wieder sehen wir Jesus als den großen Beter für die Welt. Da hat uns doch Jesus erst deutlich gemacht, wie da die Brücke geschlagen werden muss zwischen einer verlorenen, sündigen Welt. Jesus hat den Pilatus nicht hochnäsig kritisiert und verletzend verurteilt. Jesus hat nie die weltliche Ordnung aufgelöst. Das ist ganz wichtig. Er hat sich drunter gebeugt. Und doch war er einer, der den Blick geweitet hat auf die neue kommende Welt. Und in dieser Weise hat Jesus an der Welt gedient. Hat Menschen herausgerufen, zur Versöhnung mit Gott gebracht. Erst von Jesus her wird uns die Stellung, die wir in der Welt beziehen sollen, richtig deutlich. Ja, da hat uns Jesus hineingestellt. Auch die ersten Christen haben ihre Aufgaben dort erfüllt. Und das, was wir gehört haben vom ersten Petrusbrief, ist ganz ähnlich, wie es Paulus im Römerbrief sagt. Paulus hat nie aufgerufen, revolutionär die Unrechtsregime wegzufegen. Dient dort. Aber seid schon die Bürger der neuen Welt. Und den wichtigsten Dienst, den ihr dieser Welt geben könnt, ist das Wort von der Versöhnung mit Gott. Helft, dass Menschen Gott wiederfinden und von dort her ihr Leben auch im Heute neu ordnen können. Das ist jetzt ganz wichtig, dass das unser Dienst ist. Wir dürfen nicht einfach sagen, wie Jesus wollen wir jetzt auch in die Welt hinein und Fürbitte tun. Hebräer 5, Vers 7, er hat mit Gebet und Flehen die Zeit zugebracht, von Jesus wird das gesagt, um für diese Welt zu beten. Noch am Kreuz hat Jesus gerufen, Vater, vergib ihnen. Es ist so bedeutsam, wenn Christen in dieser Welt Dienst tun, weit verstreut über all unsere Aufgabenbereiche in Stuttgart hinweg. In den großen Firmen, den kleinen Handwerksbetrieben, in den Haushalten, in Familien, in Schulen und Kindergärten, überall sind Christen. Sei dort Salz der Welt. Bet doch, die dort Dienst tun. Und dann kommt dieses dumme Bild einmal weg, als ob die Kirche in die Welt müsste. Da ist doch schon die Gemeinde Jesu draußen und dient Gott in allen Völkern und Nationen und Sprachen. Ich habe Ihnen vielleicht schon mal die Geschichte erzählt. Ich weiß es nicht mehr, aber die ist mir so eindrücklich, wie meine Frau und ich in einem Ostblockland waren. Und dort sprachen wir mit der Familie über die Geheimpolizei, die dort immer wieder kam und dann die Kontrolle machte. Und da war eine Gruppe aus Stuttgart da, die hat unheimlich viel Bibeln illegal ins Land gebracht. Und eine halbe Stunde später kam die Geheimpolizei, hat stundenlang alles durchsucht und kein einziges Bibelchen gefunden. Und da sprachen wir mit denen drüber und sagten, es ist einfach toll, wie ihr das organisiert, wie ihr das macht. Und dann sagten die Söhne damals, nö, die sind bloß so strohdumm, die Geheimpolizei. Ihr wisst gar nicht, wie kommunistische Polizei dumm sein kann. Und wir haben also tüchtig gelacht und uns amüsiert. Und dann kam der Vater rein, vergesst das nie, einer dieser alten Deutschen gewesen, sagte, wie redet ihr von der Obrigkeit? Jetzt wollen wir uns zuerst vor Gott demütigen. Und dann betete er, Herr, verzeih uns unser liebloses Richten. Du hast uns auch in diese kommunistische Gesellschaftsordnung als Christen hineingestellt, nicht um Unrecht gut zu heißen, sondern um Menschen zu dienen und das Wort einer Versöhnung weiterzusagen. Such der Stadt Bestes. Und wenn heute junge Leute kommen und sagen, aber die Eltern hätten im Dritten Reich das alles eben wegblasen sollen, dann wissen junge Leute nicht, wie unheimlich das Gericht Gottes im Dritten Reich war. Dass dieses Unheil bis zum letzten bitteren Tropfen ausgetrunken werden musste. Und das hat unseren Vätern und Müttern unheimlich viel Not gemacht, auch da, wo sie klare Bekenner waren. Mein Vater hat damals sein Amt verloren. Aber es hat ihnen Not gemacht, dass man wehrlos war. Und nichts tun konnte. Aber dienen den Menschen und nicht so, wie die jungen Leute aus dem grünen Tisch heute sagen. Lassen Sie mich einfach an Beispielen erzählen und suchen Sie selbst die Leitfiguren des Glaubens, die Sie kennen. Ich könnte Ihnen erzählen von Christen, die heute in schwierigen Positionen ausharren. Ich habe Respekt vor jedem Politiker, der im Gemeinderat sitzt, der sie in den Bundestag wählen lässt. Ich schäme mich, dass so wenig bekennende, bibellesende Christen dabei sind. Das aller Ehrenwert, ein Dienst für Gott ist das. Ich freue mich über jeden, der heute in der Wirtschaft noch Verantwortung trägt. In der Wirtschaft Verantwortung trägt und investiert und Arbeitsplätze sichert. John Newton war ja auf einem Schiff, das Sklaven von Afrika nach Amerika transportierte. Furchtbar im 18. Jahrhundert. Im 19. Jahrhundert, eines dieser schrecklichen Schiffe, das kann man nicht beschreiben, welches Unrecht, welches Leid geschah. Und dieser John Newton ist später zum Glauben an Jesus gekommen. Und als er das Ausmaß seiner Schuld sah, hat er versucht, das ganze Leben irgendwie zu helfen, dass es anders wird. Er hat das wunderbare Lied gesungen, das wir auch noch hier mal singen müssen. Amazing Grace. Wunderbare Gnade Gottes. Du hast mich aus der totalen Finsternis geholt. Aus der Sünde dieser Welt. Dieser John Newton wurde dann Prediger in London. Und er hat einen jungen Parlamentarier kennengelernt, den Wilberforce. Das war ein Ehrgeizling. Der wollte Karriere machen. 23-jährig ins Parlament gewählt, damals. Ins Unterhaus. Eine Nacht lang hat er ihn bekniet und hat gesagt, du, Wilberforce, achte nicht die Ehre der Welt. Geh in das Parlament. Aber diene deinem Herrn Jesus. Wilberforce wurde der, der später in England die Abschaffung der Sklaverei bis zu den letzten Konsequenzen durchgefochten hat. Christen in der Welt, die Gott dienen, ja, das ist unsere Aufgabe, unser Platz, dass wir mit unseren Gaben ihm dienen. Und ich bin überzeugt, dass auch heute in unserer gottlosen Gesellschaft tüchtige Christen sehr gesucht sind. Lassen Sie sie nicht verunsichern, wenn Sie Besserwisser von rechts und links haben, auch fromme Besserwisser mit ihren Sprüchen, dienen Sie dem Herrn Jesus. In aller Vorläufigkeit. Wir können nicht, wie so manche Ideologen unserer Zeit, ins Utopische stürzen mit Ideallösungen. Wir können nur, so wie wir auch die Kindererziehung zu Hause machen, wie wir unsere Ehen leben, mit allen Mängeln und Fehlern, weil wir von der Vergebung leben. Und liebe Schwestern und Brüder, auch im weltlichen Dienst ist es Gnade Gottes, wo er uns braucht. Darum noch ein drittes. Wir warten auf eine neue Welt. Das steht auch noch da. Gott sagt, ich werde die Zeit von Babel begrenzen. Die ist begrenzt. Die ist bei Gott nicht das Endgültige. Es kommt das himmlische Jerusalem. Ich werde euch wieder heimführen. Die Sammlung Israels. Es hat auch für uns eine große Bedeutung, dass unsere weltlichen Aufgaben nicht für Dauer sind. Wir warten eines neuen Himmels und einer neuen Erde nach seiner Verheißung, in welcher Gerechtigkeit wohnt. Nur auf Zeit sind wir hier abgestellt und wollen Gott dienen. Darum wollen wir umso treuer Gott dienen. Aber dass wir wissen, das vergeht, das macht uns nicht weltflüchtig, sondern sehr treu. Hier Gott schon lange zu dienen. Ich kann die Sprüche von den Christen, die erst in die Welt hinein müssen, nicht mehr hören. Ich kann sie nicht mehr hören. Sie sind lächerlich. Wir stehen mit beiden Füßen der Welt. Aber wir wollen nicht von der Welt eingefangen werden, sondern wir wollen unserem Herrn dienen im Blick auf die neue Zukunft hin. Und da steht das große Wort, so ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, ich will euch finden lassen. Sie dürfen es wissen, kein Platz in dieser Welt, ganz gleich welchen Posten Sie tun, und wenn Sie Aufseher im Gefängnis sind oder Kontrolleur in der S-Bahn oder was Sie für einen Dienst tun, der vielleicht von den Menschen gar nicht hochgeachtet wird. Sie tun Ihren Dienst vor Gott. Herr, gib mir deine Weisheit, deinen Blick, damit ich das Amt in deinem Sinn füllen kann. Da wollen wir uns immer fragen, wie ist der Auftrag Jesu? Als dem Herrn und nicht den Menschen. Und nicht darum, abhängig zu sein von einer vergehenden Welt, dann sind auch die vielen diskutierten Fragen der Systeme gar nicht so wichtig. Der marxistischen, sozialistischen, kapitalistischen Weltordnung. Der Herr braucht uns heute. Mir macht das großen Eindruck, wie heute die Christen in Asien und in Afrika viel klarer das sehen. Wenn ich an die Christen in Äthiopien denke, dann sagen die, wir wollen nicht kämpfen gegen dieses System, das uns auch so viele ins Gefängnis steckt. Wir wollen dienen an unserem Platz, als dem Herrn und nicht den Menschen. Dazu will uns der Herr gebrauchen und dazu macht er uns tüchtig. Amen.